der Industriepodcast des VDMA.
27 Nationalstaaten mit demokratischen Prozessen unter einen Hut zu bringen, das ist schon in friedlichen Zeiten ein Kunststück. Aber jetzt, wo Europa im Osten einen unerbittlichen russischen Angriffskrieg erlebt und aus dem Westen, aus dem Weißen Haus fast im Wochentakt Schmähungen und Zolldrohungen kommen, jetzt ist die vielbeschworene Einheit Europas noch viel wichtiger geworden. Europa muss seine neue Stärke aus sich selbst herausgewinnen. Aber wie kann das gelingen, wenn die EU-Kommission, Nationalstaaten und EU-Parlament tagtäglich miteinander ringen und sich selten einig sind? Und wie verlaufen die wirtschaftspolitischen Fronten in der EU? Welche Reformen müssten jetzt am dringendsten angegangen werden, um Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas wirklich zu stärken? Diese Fragen wollen wir in unserer neuen Folge des Industriepodcasts des VDMA diskutieren. Wirtschaftlicher Reformkurs oder Kriegsspur? Europa an der Wegscheide. Mein Name ist Holger Paul und ich leite die Kommunikation des VDMA, des größten europäischen Maschinenbauverbands. Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit zwei meiner Kollegen auf die Lage und die Zukunft der EU zu blicken. Zum einen Holger Kunze, unser langjähriger Leiter des VDMA European Office. Hallo nach Brüssel.
Hallo.
Und ebenfalls in unserem Brüsseler Office sitzt Kai Peters, der Binnenmarktexperte des VDMA schlechthin, der seit vielen Jahren die Irrungen und Wirrungen der EU-Wirtschaftspolitik verfolgt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir starten unser Gespräch mit einem der vielen Hammerschläge der vergangenen Wochen. Im Dezember ließ US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Magazin Politico seine ganze Wut auf Europa in einer Schimpftirade aus. Europa sei eine decaying group of nations led by weak people. Also eine verrottende Gruppe von Nationen, die geführt werde von schwachen Anführern. Europe doesn't know what to do, sagte der US-Präsident. Setzen wir für diesen Podcast Europa mal gleich mit der EU. Was machen solche öffentlichen Angriffe mit den Verantwortlichen in Brüssel? Haben Sie jetzt Angst? Zeigen Sie Trotz oder Widerstand oder von allem ein bisschen, Holger Kunze?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass sich auch die Gefühlslage bei den europäischen Politikern und den europäischen Beamten gerade sehr stark verändert. Noch vor einigen Monaten, zu Beginn der Amtszeit von Donald Trump, war die Gefühlslage, glaube ich, eher ein bisschen fatalistisch. Man ist ja so abhängig von den USA, ein bisschen Angst, wie geht's weiter? Wohingegen ich glaube, jetzt nach dem Vorfall in Grönland und der Drohung, auch Grönland militärisch zur Not sich einzuverleiben, Donald Trump eine rote Linie überschritten hat, die dazu geführt hat, dass sich Trotz und Widerstand, so wie du das beschrieben hast, breit gemacht hat und jetzt eher die vorherrschende Gefühlslage ist.
Kai Peters, wie sieht so ein Widerstand oder so Trotz denn tatsächlich aus?
Ja, ich glaube, dass die Tatsache, dass jetzt ja wieder mehr Ambition bei Handelsabkommen deutlich wird, ist ein Signal, dass man sich jetzt zusammenrauft. Und insgesamt die Reaktion auf Grönland hat ja gezeigt, dass es durchaus ein gewisses Selbstbewusstsein gibt, was wieder gesucht und gefunden wurde. Ich glaube aber auch, dass man ein bisschen verstehen muss, was da passiert in den Köpfen. Und da kündigt ein langjähriger Verbündeter die Partnerschaft auf und löst möglicherweise sogar eine Wertegemeinschaft auf. Und das verunsichert natürlich ungemein. Und es kostet natürlich auch jetzt erstmal Zeit, sich zu sortieren, zudem ja die Abhängigkeiten, die es wirtschaftlich und vor allem auch militärisch gibt, ja real sind. Und man sich jetzt natürlich auch erstmal einen Plan machen muss, wie man damit umgeht.
Europas Wirtschaft, das wissen wir, ist in Bedrängnis. Und das sehen wir daran, wie die USA den globalen Handel mit Zöllen dominieren wollen, wie China die Märkte erobert mit Technologie, aber auch mit zum Teil illegalen Subventionen. Und die EU-Kommission hat sich jetzt vorgenommen, Europa schnell wieder auf Kurs zu bringen, der die Union wettbewerbsfähiger macht. Welche Weichen kann sie dazu stellen? Welche hat sie vielleicht schon gestellt, Holger Kunze?
Also ich glaube, der wichtigste Schritt war, dass die Kommission, die zweite Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen, als ganz klare politische Top-Priorität die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie definiert hat. Das war ja auch ein Riesenunterschied zu der ersten Kommission, die Frau von der Leyen geleitet hat, Und mit dieser Priorität ist sie jetzt vor gut einem Jahr gestartet. Und wir sehen auch tatsächlich in den Initiativen dieses ersten Jahres, dass diese Priorität ernst genommen wird. Mit der Verabschiedung eines sogenannten Competitiveness Compass hat die Europäische Kommission sowas wie eine Roadmap, wie einen Fahrplan aufgelegt, in dem sie beschreibt, wie sie dieses Ziel mehr Wachstum, mehr Wettbewerbsfähigkeit erreichen will. Basiert sehr stark auf dem sogenannten Draghi-Bericht, der vor gut anderthalb Jahren verabschiedet worden ist. Viele Initiativen, die Draghi vorgeschlagen hat, auch tatsächlich aufgreift. Wie die Umsetzung natürlich dieses ganzen Pakets erfolgt, ist noch eine zweite Frage und werden wir sicherlich auch in dem Podcast hier noch weiter diskutieren.
Im Draghi-Report und auch im Competitiveness-Report spielt das Thema Stärkung des Binnenmarkts eine ganz entscheidende Rolle. Man wundert sich als Laie ein bisschen, dass der Binnenmarkt überhaupt gestärkt werden muss. Der ist ja schon seit vielen, vielen Jahren ein wertvolles Asset für die Industrie. Kai Peters, was ist da im Argen bei der Stärkung des Binnenmarkts?
Ja, also wie wir als VDMA ja auch schon häufig kritisiert haben, gibt es natürlich immer noch eine Menge Defizite. Ich gebe hier nur mal das Stichwort Mitarbeiterentsendung, was natürlich unsere Unternehmen auch immer wieder beschäftigt hat. Vielleicht kommen wir da gleich aber auch nochmal zu. Auf alle Fälle würde ich auch Holger beipflichten, dass das Thema Binnenmarkt nochmal ernsthaft angegangen wird. Auch jetzt vor den ganzen Verwerfungen mit Trump gab es ja im Mai schon die Single Market Strategy, also Mai 2025, was ein umfangreiches und ehrgeiziges Paket ist. Wird sozusagen abgeleitet aus dem Competitiveness Compass. Also das Ganze hat schon auch eine gewisse Logik. Und das liest sich in der Tat auch klein wenig auch wie eine Wunschliste des Maschinenbaus. Also da stehen viele Punkte drin, die auch wir immer wieder gefordert haben. Nicht nur die bereits erwähnte Mitarbeiterentsendung, sondern auch ganz viele, viele andere Themen. Und diese Strategie wird jetzt auch nach und nach immer weiter mit konkreten Aktionen und konkreten Initiativen konkretisiert, die wir jetzt im Arbeitsprogramm auch für 2026 der Kommission sehen. Ob das am Ende des Tages jetzt so schnell geht und alles erreicht wird, was wir uns erhoffen, ist eine andere Frage, um vielleicht mal in dem Bild der Weichenstellung zu bleiben. Also ja, die Weichen sind gestellt, die Züge fahren los. Was uns natürlich auf dem Weg jetzt noch an Verspätungen und Unterbrechungen erwartet, das müssen wir sehen.
Wir reden ja viel über Zölle dieser Tage und die negativen Folgen von Zöllen. Aber tatsächlich ist es so, dass auch auf dem europäischen Binnenmarkt jede Menge Handelshemmnisse nach wie vor existieren. Die Entsenderichtlinie wurde vorhin schon genannt. Es gibt viele weitere. Was ist das für ein Bild, ein Binnenmarkt voller Handelshemmnisse? Kann man da wirklich überhaupt von einem Binnenmarkt sprechen?
Ja gut, es gibt ja jetzt, letzte Woche haben wir ja einen Bericht bekommen von der Kommission, der auch Zahlen genannt hat. Wenn man die Zahlen jetzt mal so ganz kalt auf dem Papier sieht, dann würde man natürlich sagen, ja, Binnenmarkt, okay, wir reden jetzt hier über bei Waren von einem Anteil von 23% am gesamten BIP der EU, was im Binnenmarkt ausgetauscht wird, ist auch noch gesunken im Jahr 24, also geht sogar tendenziell eher zurück. Trotzdem, gerade wir im Maschinenbau wissen ja, wie wichtig die EU für uns als Exportmarkt ist. Es ist nach wie vor immer noch der wichtigste Exportmarkt. Und wir haben ja auch viel erreicht. Es gibt die ganze Harmonisierung im Bereich der Produktsicherheit. Euro ist ja eigentlich auch ein Teil, ne, von dem wir alle profitieren, auch wenn es jetzt nur nicht die ganze EU betrifft. Also es ist schon viel passiert. Viel wichtiger ist aber eigentlich noch, um in die Zukunft zu blicken, das enorme Potenzial. Es gibt ja immer wieder die zitierten Zahlen vom Währungsfonds, wo gesagt wird, dass die Zolläquivalente des Binnenmarkts, der Hürden, die wir im Binnenmarkt noch haben, ungefähr 44% bei Waren sind und sogar 110% bei Dienstleistungen. Das sind natürlich enorme Zahlen, das sind natürlich auch erstmal nur ökonomische Modelle. Aber ich glaube, sie zeigen so ein bisschen die Diskrepanz und auch das Potenzial, was noch möglich ist. Was jetzt die Hürden angeht, wir hatten das ja eben schon mal kurz angesprochen, Ja, das sind Probleme bei der Normung, das sind Probleme bei der gemeinsamen Marktüberwachung. Das sind die nach wie vor immer noch unterschiedlichen Regeln in den Mitgliedstaaten. Ja, zum Beispiel im ganzen Bereich des Abfallrechts gibt es noch immer sehr, sehr große Unterschiede. Also da gibt es eine ganze Menge zu tun. Warum das so ist, da könnte man auch jetzt sehr, sehr lange drüber reden. Ich würde mal versuchen, das im Moment mal in zwei Gruppen einzuteilen. Das eine ist immer noch fehlende Harmonisierung, ja, mit den entsprechenden Widerständen auch in den Mitgliedstaaten. Ich nenne hier jetzt nur mal das Beispiel Kapitalmarktunion. Und ja, auf der anderen Seite das berüchtigte Goldplating, also wo die Mitgliedstaaten auf EU-Regulierung noch einen draufsetzen und das nochmal verschärfen, was dann letztendlich wieder die Harmonisierung zu einem Teil auch konterkariert.
Man sollte ja trotzdem meinen, dass die Logik diktiert, diesen Binnenmarkt zu harmonisieren und zu vereinheitlichen. Gerade jetzt, wo die Krise größer wird. Olga Kunze, das ist eine politische Entscheidung. Ist da der Schmerz noch nicht groß genug oder passiert da doch schon was?
Das ist eine gute Frage. Die Zahl, die Kai gerade genannt hat, und zwar die Tatsache, dass also weniger Waren ausgetauscht werden in den letzten Jahren im europäischen Binnenmarkt, finde ich symptomatisch und spiegelt so ein bisschen unser Gefühl wider, dass nämlich in den letzten Jahren beim Binnenmarkt, ich sag mal, die Entwicklung eher zurückgegangen ist und eher mehr Hürden entstanden sind, als dass sie abgebaut worden sind. Und das liegt natürlich sehr stark daran, dass die Mitgliedstaaten den Binnenmarkt in den letzten Jahren nicht mehr als politische Priorität betrachtet haben und nationale Interessen, nationale Regelungen, bestimmte spezifische nationale Ideen vorgezogen haben und dadurch den Binnenmarkt wieder neu behindert haben. Das Beispiel der Arbeitnehmerentsendung mit teilweise abstrusen Meldepflichten in bestimmten Mitgliedstaaten, die auch partout nicht davon abrücken wollen, ist das beste Beispiel. Und die Hoffnung ist da, dass auch der Druck von außen über Trump, über den Druck aus China, durch den Wettbewerb aus China, die Mitgliedstaaten wieder zusammenrücken und tatsächlich verstehen, dass der Binnenmarkt unsere absolute größte Chance und das absolut stärkste Fund haben, mit dem wir wuchern können und es tatsächlich wieder als politische Priorität ansehen.
Also enormer Druck von außen gleich Chance für Europa, sich resilient zu machen, sich souverän zu machen und den großen Wirtschaftsmächten USA und China die Stirn zu bieten. Wie weit, Holger Kunze, ist denn die EU auf diesem Weg wirklich schon gekommen oder sind das alles erstmal nur Absichtserklärungen?
Also natürlich hat die EU noch nicht so sonderlich viel erreicht bei dem Thema. Das muss man, glaube ich, ganz klar so konstatieren. Aber sie hat sich auf den Weg gemacht. Und das Gefühl, in Europa jetzt zusammenzustehen, das, glaube ich, ist sehr, sehr stark verbreitet. Der Druck von außen ist eben immens. Und das hat auch in der Vergangenheit schon immer dazu geführt, dass in Europa Mitgliedstaaten, andere Player in Europa enger zusammengerückt sind. Aber Abhängigkeiten und vor allen Dingen Abhängigkeiten zu bestimmten Regionen und vielleicht auch das Wirtschaftsmodell ein bisschen umzustricken, dauert natürlich. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen geduldig sein. Aber mein Gefühl ist, dass die EU sich dort auf den Weg macht mit allen Schwierigkeiten und Problemen, die damit zusammenhängen.
Unabhängigkeit ist ja zum Beispiel auch ein Thema bei den Digital Services, Kai Peters. Ist da die EU auf Augenhöhe mit den USA in nächster Zeit?
Ja, das ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Also ich meine, wir alle sind ja auch zum Teil auch in Diskussionen jetzt um die Software, die auch in Behörden und in Unternehmen verwendet wird. Die Abhängigkeit ist groß und wird sich auch technologisch kaum jetzt kurzfristig irgendwo ändern lassen. Aber um vielleicht auch daran anzuknüpfen, was Holger gesagt hat, auch da ist es so, ich glaube, dass wir möglicherweise mehr passiert, als von außen jetzt so unbedingt sichtbar ist. Weil es dauert ja auch, bis es wirkt. Wenn ich jetzt die Digitalregulierung sehe, die den sogenannten digitalen Binnenmarkt jetzt verwirklichen soll, die müssen ja erstmal wirken. Und viele Dinge sind ja auch gerade erst in Kraft getreten und werden auch gerade erst angewandt. Und was ich glaube auch, was passiert ist im Vergleich zu vielleicht 5, 6, 7 Jahren, man findet ja doch in ganz vielen Initiativen jetzt das Stichwort Resilienz. was es übrigens schon viel, viel länger gibt als jetzt der Ukraine-Krieg oder die zweite Präsidentschaft von Trump. Das begann ja schon während der Covid-Krise. Und da gibt es halt so eine ganze Menge an Initiativen. Ich nenne jetzt mal hier nur den CHIPS Act oder den Critical Raw Materials Act, die ja dieses Thema auch jetzt auch operativ angehen, die natürlich auch erstmal wirken müssen. Und auch das Bemühen um weltweite Partnerschaften ist ja auch schon eine Reaktion. Also es ist schon vieles auf den Weg gebracht worden. Es geht sicherlich nicht so schnell voran wie gewünscht. Aber ja, mein Eindruck ist, dass die Neuorientierung ist eingeleitet, auch im digitalen Bereich.
Also, Weichen sind gestellt, Geduld gefordert und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob für Unabhängigkeit und Resilienz das aktuelle Konstrukt der EU27 mit ihren komplizierten Entscheidungsprozessen noch zeitgemäß ist. Oder müsste man eigentlich den Weg gehen, die EU-Verträge anzupacken und eine Art von Verfasstheit zu erreichen, die der Kommission viel mehr Handlungsfreiheit, schnellere Möglichkeiten zum Reagieren gibt? Gibt es irgendeine Chance, dass das kommt oder wäre das sinnvoll, Holger Kunze?
Also wünschenswert wäre es natürlich schon, die Prozesse anzupassen, flexibler und schneller zu machen. Ob das unbedingt heißt, der Kommission mehr Handlungsspielraum zu geben, das lasse ich mal dahingestellt. Aber klar ist, dass die Prozesse, so wie sie jetzt laufen, mit relativ komplexen Entscheidungsverfahren, Stichwort Trilog etc., das ist sicherlich was eine Behinderung ist in diesen Zeiten, wo auch schnelles Agieren gefragt ist. Allerdings muss man auch realistisch sein. Vertragsänderungen in Europa durchzuführen ist aus meiner Sicht im Moment unrealistisch und gefährlich. Warum? Weil in vielen Ländern für eine Vertragsänderung der europäischen Verträge eine Volksabstimmung erforderlich ist, ein Referendum erforderlich ist. Und wie Volksabstimmungen populistisch missbraucht werden können, haben wir beim Thema Brexit und bei anderen Volksabstimmungen gesehen. Also ich sag mal, so eine Vertragsänderung jetzt abhängig zu machen von Volksabstimmungen in mehreren Staaten Europas, halte ich für gefährlich und eine Gefährdung des europäischen Projektes. Deswegen würde ich da die Finger von lassen. Dazu muss man ja auch sagen, dass wir gerade in der derzeitigen politischen Situation eine Reihe von sehr starken nationalen Kräften in verschiedenen Mitgliedstaaten haben, die gerade diese Volksabstimmungen natürlich instrumentalisieren können und würden. Also ich wäre strikt gegen eine Vertragsänderung, auch wenn sie, ich sag mal, im Sinne von einer Flexibilisierung wünschenswert wäre. Ich glaube da aber schon, dass es noch Potenzial gibt, auch in dem derzeitigen System schneller und besser abgestimmt zu werden. Da gibt's noch Luft nach oben.
Also, wir bleiben im aktuellen Rechtsrahmen, in der Verfasstheit der Europäischen Union. Und dann sollten wir aber doch nochmal genauer hinschauen auf die beiden großen Wirtschaftsmächte USA und China, ihre jeweiligen Strategien und auch darauf, wie die Europa nun tatsächlich reagiert. Die USA mit ihren Zolldrohungen und Zollankündigungen, da gibt's ja schon einige Gegenmaßnahmen im Körbchen der EU. Aber so richtig angewendet hat sie noch keine davon, Kai Peters. Warum ist man so vorsichtig beim Umgang mit den Amerikanern?
Ja, es gibt ja immer noch eine große Abhängigkeit. Ne? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch keinen Bereich, wo das stärker zu Trage tritt wie im ganzen Bereich der Verteidigungspolitik, wo man sehen kann, dass bestimmte Systeme in Europa nicht vorhanden sind. Und in einem gewissen Maße haben wir das ja unter anderen Technologiebereichen. Also abgesehen davon ist so ein großer Markt ja auch für unsere Unternehmen. Und das ist ja immer so eine Frage der Verhandlungen. Ne? Wie hart stellt man sich auf? Man hat es am Anfang ja sehr stark versucht, auch mit Appeasement, um es mal so auszudrücken. War teilweise erfolgreich. Naja, es ist jetzt auch so ein bisschen so ein Spiel, wie man mit so einem Präsidenten wie Trump oder auch mit anderen Konkurrenten weltweit umgeht.
In der Öffentlichkeit wurde jetzt immer der Begriff Handelsbazooka genannt. Ist das überhaupt eine Bazooka? Und wie würde die wirken? Und warum hat man sie nicht angewendet?
Also Ja, es ist schon eine Bazooka. Das ist schon so. Das sogenannte Anti-Coercion-Instrument, das ist der Brüsseler Slang für diese Möglichkeit, sehr, sehr stark gegen, ja, die Erpressung seitens anderer Wirtschaftsmächte zu reagieren, ist schon ein scharfes Schwert, weil es eröffnet die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen, für die es sonst keine Rechtsgrundlage gibt. Beispiel, man könnte eben auf der Grundlage des Anti-Coercion-Instrumentes im Prinzip die digitalen Dienstleistungen aus den USA blockieren, im Sinne von mit Steuern belegen etc. Also tatsächlich da, oder auch die Exporte von Produkten aus der EU in die USA blockieren. Also das ist schon ein scharfes Schwert, aber angesichts der Drohung, die Donald Trump im Grönlandfall ausgesprochen hat, war es auch aus meiner Sicht und aus der Sicht des VDMA sinnvoll, dieses Thema zumindest mal zu prüfen und auf den Tisch zu legen, dass eben auch die EU in der Lage ist, sich mit entsprechenden Maßnahmen zur Wehr zu setzen.
Und was kann die EU den chinesischen Staatspräsidenten auf den Tisch legen, um beim Thema Lieferketten und seltene Erden ein bisschen Eindruck zu machen, Kai Peters?
Im Moment wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht so furchtbar viel, ja. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann gibt es natürlich eine ganze Menge an umgekehrten Abhängigkeiten. Ne? Also das, was jetzt nicht immer so in der Presse steht, aber auch China braucht nach wie vor, auch wenn vielleicht das sich etwas angeglichen hat, nach wie vor noch europäische Technologie. Ich sage, nenne jetzt mal das Stichwort ASML und die Maschinen in der Chipproduktion. Ja? Da holt China auf, aber im Moment brauchen sie es noch. Und nach wie vor ist es auch ein extrem wichtiger Markt. Ich meine, wir sehen das ja bei den Bemühungen, den europäischen Markt zur Aufnahme der Überkapazitäten zu nutzen, was natürlich erstmal eine Bedrohung ist, aber es zeigt auf der anderen Seite natürlich auch, wie wichtig dieser Markt ist. Und ich glaube, mit diesem Fund kann man sicherlich wuchern, aber man sollte sich nicht alleine darauf verlassen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man auch in den entscheidenden Bereichen technologisch aufholt. Vielleicht nicht überall, das wird schwierig, aber dass man zumindest die technologischen Eckpunkte besetzt, sodass man auch selber wieder Trümpfe hat, die man in dem Spiel einsetzen kann.
Um das dann mal klarzustellen, ein Anti-Coercion-Instrument ist natürlich nicht nur gegen Amerika einsetzbar, theoretisch, sondern es wäre ja auch gegen China eine Maßnahme, wenn sie denn sinnvoll wäre.
Absolut. Also das Anti-Coercion-Instrument ist dafür gemacht, sich gegen Zwangsmaßnahmen von Drittländern zu wehren. Und natürlich kann man es auch, und dafür war es ja eigentlich auch gedacht ursprünglich mal, sich gegen Druck aus China zu wehren. Dass es jetzt sozusagen in den Diskussionen um die USA zur Sprache kam, war ja eher überraschend. Insofern, ja klar, auch das wäre eine Möglichkeit, den großen Markt, den großen Binnenmarkt, übrigens ein weiteres Argument dafür, auch stärker auf den Binnenmarkt, einzusetzen und die Hürden weiter abzubauen, eben diesen großen Markt zu nutzen als Verhandlungsmasse und auch als Druckpotenzial.
Diskutiert wird im Augenblick aber auch sehr viel darüber, über europäische Local-Content-Vorschriften. Also auch eine Art von Reaktion auf das, was andere Länder machen. Aber da scheinen die Meinungen, die unterschiedlichen Blickwinkel in Europa doch noch sehr weit auseinander zu gehen.
Ja, natürlich. Das liegt auch natürlich an den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen. Es gibt Länder in Europa, die wenig bis keine Industrie haben. Denen liegt natürlich daran, möglichst wenig Local-Content-Vorschriften zu haben, weil Local-Content-Vorschriften im Zweifel Produkte, Leistungen teurer machen. Und die Länder, die Industrie haben, haben tendenziell eine Neigung, sich eher für Local-Content auszusprechen, um ihre Industrie zu schützen. Das ist nur eine Bruchlinie, aber es gibt noch eine Menge anderer. Also da gehen die Meinungen wirklich ganz, ganz weit durcheinander und Ende Februar werden wir einen Vorschlag der Europäischen Kommission sehen, in dem dieses Thema auch konkretisiert wird und die ersten Leitlinien dazu definiert werden.
Bis es soweit ist, hat der Wandel in den Handelsbeziehungen auch direkte Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen. Und das wird unter anderem auch ein wichtiges Thema auf einer Veranstaltung, auf dem nächsten europäischen Veranstaltung des VDMA, dem VDMA European Summit sein, der am 12. und 13. März in Rom stattfindet. Dort werden viele Unternehmer vor Ort sein und sich austauschen. Kai Peters, wie stellen sich denn Maschinenbaufirmen heute schon auf eine Welt voller Spannungen und diese vielen wachsenden Handelsrisiken ein?
Also ich glaube, was man definitiv sieht, ist eine Tendenz zur Diversifizierung, was die Märkte angeht. Natürlich gibt es Besucher auch nach anderen Absatzmärkten. Ich glaube auch, dass in den auf dem Bereich der Beschaffung, also bei den Lieferketten, ein starker Lernprozess stattfindet. Also dass man jetzt die Risiken in den Lieferketten sich genauer anschaut und anders bewertet. Also ich glaube auch da hat ein gewisses Umdenken eingesetzt, dass man sich nicht mehr auf die traditionellen Märkte sowohl auf der Beschaffung als auch auf der Absatzseite fokussiert.
Und dann gibt es ja noch einen dritten ganz wichtigen Akteur in einer Demokratie, das Europäische Parlament. In den Nationalstaaten Europas kann man ja zumeist entlang der Parteilinien relativ klar vorhersehen, wie sich Abgeordnete verhalten. Aber das Europäische Parlament ist in dieser Hinsicht so eine Art Wundertüte. Warum eigentlich, Holger Kunze?
Ja, natürlich gibt es da große Unterschiede zu den nationalen Parlamenten. Wenn man sich allein mal die größte europäische Fraktion im Europäischen Parlament anschaut, die Europäische Volkspartei, also die konservative Partei Europas, dann muss man feststellen, dass dort 44 unterschiedliche Einzelparteien organisiert sind. Die Europäische Union hat 27 Mitgliedstaaten. Da kann man sich ausrechnen, dass das mehrere Parteien pro Mitgliedstaat sind. Und um hier eine Fraktion zu formen und einen monolithischen Block zu formen, ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Und das sehen wir auch immer wieder in den Abstimmungen des Europäischen Parlaments. Es wird nicht immer, um es vorsichtig zu sagen, entlang der Fraktionsgrenzen abgestimmt. Es wird teilweise entlang der nationalen Befindlichkeiten abgestimmt. Aber es gibt auch eine Menge anderer, sehr spezifischer Gründe, wie, warum welche Abgeordneten abstimmen. Bottomline ist, einen Fraktionszwang im Europäischen Parlament gibt es in dem Sinne nicht. Und das macht in der Tat die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen im Europäischen Parlament, gerade bei den engen Mehrheiten, die wir zurzeit haben, extrem schwierig.
Was das Europäische Parlament aber geschafft hat, ist, sich in Sachen Wettbewerbsfähigkeit der Union den Ruf eines Bremsers zu erwerben. Zuletzt haben wir das gesehen, dass nach gut 25 Jahren endlich das Mercosur-Freihandelsabkommen unterzeichnet wurde und prompt vom Parlament an den Europäischen Gerichtshof verwiesen wurde und es damit ein weiteres Mal vielleicht verzögert wird. Und dazu haben Linksaußenabgeordnete zusammen mit den Grünen, aber auch den Rechtsextremen abgestimmt. Also was ist da eigentlich passiert?
Also ich glaube, so einfach ist die Geschichte gar nicht. Sie sieht einfach auf den ersten Blick aus, ist aber doch ein bisschen komplexer. Zur Wahrheit gehört auch, dass Teile der Europäischen Volkspartei und große Teile der liberalen Fraktionen für die Verweisung an den Europäischen Gerichtshof gestimmt haben. Hier sieht man, dass zu einem Thema, bei dem starke nationale Befindlichkeiten existieren, Stichwort französische Bauern, polnische Bauern, in den Fraktionen sehr stark entlang der nationalen Linien abgestimmt wurde. Alle Franzosen im Europäischen Parlament haben für die Verweisung des Abkommens an den EuGH gestimmt. Alle polnischen Abgeordneten im Europäischen Parlament, egal welcher Fraktion, haben für die Verweisung des Abkommens an den EuGH abgestimmt. Das ist im Grunde der Hintergrund dieser Entscheidung, die, wie gesagt, dann mit den politischen Ausrichtungen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Aber natürlich haben die Rechten und die Linken gemeinsam hier abgestimmt und tatsächlich dann auch eine Mehrheit erhalten. Das ist, ich glaube, die These, dass das Europäische Parlament an sich der Bremser von Wettbewerbsfähigkeit ist, stimmt nicht so ganz, weil wir haben auch in anderen Dossiers gesehen, Stichwort Vereinfachung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferkettengesetz, dass die Mehrheiten andere waren und eben für eine deutliche Vereinfachung des Regulierungsrahmens gestimmt wurde.
Kurzer Blick in die Glaskugel. Wird es eine vorläufige Inkraftsetzung des Mercosur-Abkommens geben?
Ich glaube schon. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber man hört auch aus der Grünen Partei, dass durchaus eine Bereitschaft dafür besteht, bei einer Abstimmung über eine vorläufige Anwendung dem zuzustimmen. Und auch die Sozialdemokraten haben dies sehr deutlich gesagt. Also die 10 Stimmen, die gefehlt haben, da habe ich gute Hoffnung, dass die bei so einer Abstimmung tatsächlich dann zusammenkommen und für eine vorläufige Anwendung stimmen. Die Polen und die Franzosen werden nicht dafür stimmen, das kann ich jetzt schon sagen.
Hat denn das Europäische Parlament überhaupt eine eigene Vorstellung davon, wie Wettbewerbsfähigkeit in Europa gesteigert werden könnte? Und falls ja, passt die mit der Vorstellung der Kommission zusammen, Kai Peters?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt. Ich glaube, dass die Vorstellung, was denn Wettbewerbsfähigkeit eigentlich ist, übrigens nicht nur im Parlament, sondern insgesamt in Brüssel, sehr weit auseinandergehen. Ich glaube, da wird dann häufig auch Resilienz oder der Schutz der eigenen regionalen oder nationalen Industrie als Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit verstanden. Und ich glaube, das kann man natürlich im Parlament so ein kleines bisschen wie unterm Brennglas sehen. Holger Kunze hat es ja schon so ein bisschen erzählt, wie die Abstimmungslinien anhand der nationalen Interessen verlaufen sind. Und so ist es, glaube ich, auch bei vielen Abgeordneten, die natürlich dann zunächst mal gucken, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf meine Region, was hat das für eine Auswirkung in meinem Land, auf meine Klientel. Sodass ja der Blick auf Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich, von sehr, sehr unterschiedlichen Blickwinkeln geprägt ist. Hinzu kommt wahrscheinlich auch noch, dass, ich glaube, wir haben es ja eben schon mal kurz angesprochen, dass wir im Parlament natürlich schon eine ganz große Anteil an Abgeordneten sehr weit links und sehr weit rechts haben, die natürlich beide schon mal von ihrer politischen Grundhaltung her mit Wettbewerbsfähigkeit fremdeln, muss man so zu sagen.
Immerhin scheint die EU trotz aller Kritik ja immer noch für viele Staaten ein wichtiger Gesprächs- und Handelspartner zu sein. Das sieht man in der Dynamik, die man mit den Freihandelsverhandlungen mit Indien oder auch Australien demnächst verzeichnen kann. Vielleicht kann man es aber auch daran sehen, dass Großbritanniens Regierungschef Keir Starmer sein Land ganz offen wieder näher an die EU heranführen will. Ein Exit vom Brexit. Ist das Fantasie oder gibt es eine Chance?
Also ein echter Exit vom Brexit wird es meines Erachtens nicht geben. Aber natürlich wird es und muss es eine weitere Annäherung von der EU an UK oder andersrum geben. Schon allein aus verteidigungspolitischen Gründen ist das absolut notwendig und wird auch passieren. Das wird nicht gehen ohne, ich sag mal, eine stärkere Vernetzung auch mit Bezug auf den Binnenmarkt. Wie das insbesondere, wenn es um die Frage geht, wie denn eine Verteidigungsindustrie in Zukunft in Europa plus Vereinigtes Königreich aussieht. Das heißt, da müssen Binnenmarktsfragen auch mit geklärt werden. Das wird aber kein Eintritt oder Wiedereintritt des Vereinigten Königreichs in die Europäische Union sein, sondern das wird eine engere Zusammenarbeit werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Europa wird dieser Tage viel kritisiert, aber es gibt auch Stimmen, die Europa für viel stärker halten, als es in der öffentlichen Debatte wiedergegeben wird. Fragen wir also mal zum Schluss, sind das jetzt Gesundbeter oder sind die EU und ihr Binnenmarkt in der Realität doch eine Wirtschaftsregion auf Augenhöhe mit den USA und China? Und wir vergessen das nur allzu oft.
Also ich fange mal an. Ich glaube schon, dass Europa derzeit unter seinem Gewicht boxt, weil wir mit dem Binnenmarkt ein riesiges Potenzial haben, einen Markt haben, der sowohl für die USA, aber auch für insbesondere für China hochrelevant ist und den wir im Machtgefüge und im Spiel der Macht einsetzen können und müssen. Das machen wir derzeit noch zu wenig. Zweitens, glaube ich, unterschätzt Europa derzeit auch noch die Abhängigkeiten anderer Regionen von Europa. Nicht nur in Bezug auf die Marktgröße, sondern auch in Bezug auf Technologien. Der Maschinenbau ist das beste Beispiel dafür. Diese Abhängigkeiten kennt Europa teilweise gar nicht. und ist auch im Moment auch noch nicht bereit, diese entsprechend einzusetzen. Ich glaube, dieser Prozess hat aber angefangen und wird sich auch weiter fortsetzen. Und diese beiden Elemente werden auch dazu führen, dass Europa sich stärker positionieren kann innerhalb des Machtgefüges, des globalen Machtgefüges. Das große Handicap bleibt unsere Schwäche im Bereich der Sicherheit und Verteidigung der Rohstoffe. Aber die müssen wir über eine längere Zeitstrecke, das wird länger dauern, versuchen zu beseitigen.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke von meiner Seite dazu. Ich glaube, wo Europa auch immer noch sehr stark mit punkten kann, ist, dass es natürlich auch nicht nur einen Binnenmarkt hat, sondern auch eine sehr starke Rechtsstaatlichkeit. Es ist ein verlässlicher Partner. Und ich glaube, das wird jetzt nochmal angesichts der Konkurrenz sozusagen auch nochmal sehr deutlich sichtbar. Und ich glaube, das ist vor allem auch in Asien, Südamerika, in anderen Weltregionen viele Partner gibt, die das zu schätzen wissen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, die man vielleicht in der Diskussion auch nochmal hervorheben möchte. Ja, also Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit brauchen Vertrauen und Sicherheit. Und ich glaube, das kann Europa zu einem gewissen Grade besser bieten als andere Weltregionen.
Europa und die EU sind gefordert. In einer Welt, die zunehmend von aggressiven, autoritären Staatslenkern geprägt ist, muss auch eine komplizierte, demokratisch verfasste Union schneller und mutiger werden, will sie nicht zwischen die Räder geraten. Aber sie kann sich wehren und reformieren, ohne dabei die eigenen Grundsätze aufzugeben. Das jedenfalls hofft die Industrie und mit ihr Millionen von Menschen, die täglich ihren Teil zur wirtschaftlichen Stärke Europas beitragen. Ich bedanke mich bei den beiden heutigen Gesprächspartnern Holger Kunze und Kai Peters aus dem VDMA European Office für die vielen detailreichen Erläuterungen aus der berühmten Brüsseler Blase zu unserem Thema. Vielen Dank euch beiden.
Gerne.
Gerne.
Und wenn Sie mehr zum Thema Europa erfahren wollen und das an einem der schönsten Orte des Kontinents, dann kommen Sie zum VDMA European Summit am 12. und 13. März in Rom. Wir erwarten Sie dort zu einer hochkarätigen Netzwerkveranstaltung. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Webseite www.european-summit.com. Und weitere Informationen zum VDMA und zu Europa erhalten Sie auf vdma.eu oder auf einem der VDMA Social Media Kanäle. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Industrie-Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigee. Bis zum nächsten Mal.
Der Industrie-Podcast des VDMA.